Ein kurzer Rückblick. Am ersten Sonntag von dieser Serie ist es darum gegangen, zu sehen, wie Gott alles in seinen Händen hat, auch wenn es nicht so aussieht. Wir haben es von diesen heiligen Tempelgeräten, die in die Schatzkammer von einem fremden Gott kommen. Und tatsächlich ist es heute noch häufig gleich. Man schaut in die Welt und fragt sich, also wenn es einen Gott gibt, dann könnte es nicht so sein, wie es jetzt gerade aussieht. Und trotzdem, das Wort Gottes hat recht, Gott hat alles in seinen Händen. Die Tempelgeräte sind irgendwann wieder zurück auf Jerusalem gekommen. Tatsächlich hat auch der Nebukadnezar gelernt, dass nicht er allein alles in seiner Hand hat. Das werden wir heute noch ein bisschen sehen. Und was in der Welt alles so wahret ist, das ist nicht die letzte Wahrheit. Also nur weil die heiligen Tempelgeräte nicht mehr zuoberst draufstehen, unsere Kultur hat andere heilige Sachen, heisst das nicht, dass das nicht mehr heilig ist. In unserer Kultur ist es vielleicht nicht mehr heilig, aber es ist trotzdem noch so. Gott bleibt Gott und wenn wir ihm begegnen, begegnen wir der Wahrheit. Und Gott herrscht. Und wenn man jetzt in so einer Kultur lebt, wo man nicht mehr sieht, dass Gott herrscht, dann lebt man in einer Gegenkultur. Also wenn ich davon überzeugt bin, Gott ist mein König, dann bin ich automatisch gezwungen, zum anders zu sein in einer Gesellschaft. Oder zumindest wäre das der Fall. Ich lebe in einer Gegenkultur und was gibt mir Kraft dazu? Das war der zweite Sonntag. Kraft gibt mir allein, dass ich weiss, wer Gott ist und wer ich bin. Weiss ich nicht, wer ich bin in Gottes Augen, dann wo nehme ich die Kraft her zum Leben in so einer Welt? Aber die Identität, die wir haben in Jesus, wir sind getauft auf den Namen von Jesus. Das heisst nachher, wir sind Christen, das ist ein neuer Name. Ich bin Christ, das ist meine Identität. Das ist eine Veränderung, die Gott an mir vollzogen hat. Wenn wir aus dem heraus leben, haben wir eine Chance, eine Gegenkultur zu leben. Menschen zu zeigen, wo sie ihre Identität, das, wo sie sind, das, wo Gott sich gedacht hat, und er sie gemacht hat, wirklich können zu leben. Und dann, letzten Sonntag bin ich nicht da gewesen, ich habe die Predigt nachher noch nachgelassen und ihr habt sie live gehört. Es ist darum gegangen, eine Gegenkultur zu sein. Ja, was ist denn eine Gegenkultur? Was lebt man in dieser Kultur? Es geht um eine Kultur, die Gott ehrt. Es ist um die Freunde gegangen im Feuerofen, die ihr Leben nicht beschützt haben, um Gott die Ehre zu geben. Und mir ist das Bild so geblieben, als ich die Predigt nachgelassen habe, von einer Rose, dass wenn du sie verdrückst, was kommt für einen Duft raus? Ein herrlicher Duft. Und bei diesen Freunden war genau das. Sie haben dem Druck in dem Sinn standgehalten und Gott ist zu ihnen gestanden. Und plötzlich haben wir gesehen, was in ihnen ist. Es ist nicht einfach irgendein grossartiges Ego, sondern es ist der lebendige Gott, der sie durchtreibt. Und die Frage von Hans letztes Mal an uns, ja, was kommt raus, wenn man uns unter Druck setzt? Bitterkeit oder ist es auch ein Lobpreis, ein herrlicher Duft, den Jesus gross macht? Und ich will provokativ sagen, die ersten drei Sünden sind so eine Idealwelt. So wünscht man sich, dass es ist. Wir sehen die drei Punkte und ich für mich muss sagen, dass ich wünsche mir, dass das so ist, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich weiß, wer Gott ist, dass ich weiß, dass er heute noch herrscht. Und jetzt haben wir den vierten Sonntag und ich meine, dieses hilft uns, auch einfach mal hinzuschauen, wie ist es wirklich. Ja, wenn wir jetzt ich schaue in mein Leben, ihr in euer, wie leben wir wirklich in dieser Welt? Sind wir eine Gegenkultur oder sind wir es eben nicht? Ist Gott der, der herrscht? Oder? Gut, das müssen wir nicht in Frage stellen, aber leben wir so, wie wenn er es macht? Ich glaube, es hilft uns einen Schritt dazu ganz gut. Indem wir ins Leben von Nebukadnezar schauen. Er ist eigentlich der, der alles nicht so gemacht hat, wie man es sollte. Und häufig hilft es einem, wenn man so etwas mal genauer anschaut und dann vielleicht selber entdeckt, wo man es gleich macht und was einem daraus helfen könnte. Es ist das vierte Buch, Kapitel im Buch Daniel, das wir heute zusammen anschauen. Und wir wollen schauen, was hindert uns daran, heilige Sachen heilig sein zu lassen. Was hindert uns daran, Gott über unser Ego zu stellen? Ich meine, viele spannende Fragen. Und ich lese euch jetzt einfach etwas vor. Und das ist ein Wort von Gott, das gegangen ist an Nebukadnezar. Und so geht es auch an uns heute, meine ich. Wir haben es zu verstehen und es sagt uns heute noch etwas. Der Nebukadnezar, der grosse König, gewaltige Kultur geschaffen, enorm schöne Boote geschaffen, ein weiser Mann, muss man sich sagen lassen. Er hat Gärten geschaffen, die sind schöner gewesen, wie das, was wir heute kennen. Hängende Gärten von Babylon. Ein grossartiger Mensch. Und ein grossartiger Mensch, der alles geschafft hat. Ich meine das auch heute. Ich muss manchmal in mein eigenes Herz schauen. Dann merkt man, das ist eigentlich etwas, was ich auch gerne hätte. Ja? So der Nebukadnezar bietet halt das Ziel, einer, der zuoberst an der Nahrungskette steht, unglaublich viel geschafft hat. Auf herrliche Errungenschaften kann zurückschauen in seinem Leben. Der Mann, der kann aber nicht gut schlafen. Und zwar, ich möchte euch das vorlesen, Daniel 4, Vers 6 folgende. Er hat einen Traum und der Traum geht so, das Wort von Gott. Der Belshazzar, der Daniel erklärt ihm es. Belshazzar, du Oberster unter den Zeichendeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir keine Geheimnisse zu dunkel sind, sage, was die Gesichter meines Traumes, die ich gesehen habe, bedeuten. Und jetzt sagt euch der Daniel, was es bedeutet. Dies aber sind die Gesichter, zuerst sagt Nebukadnezar, die ich gesehen habe auf meinem Bett. Was hat er gesehen? Siehe, es stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er war zu sehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich und er gab Nahrung für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen und alles Fleisch nährte sich von ihm. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bett und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Der rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lass den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Feld im Grase liegen. Vom Tau des Himmels soll er nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren an den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Und 7 Zeiten sollen über ihn hingehen. Dieser Befehl ist im Rat der Wächter beschlossen und das Gebot ist eine Entscheidung der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will und selbst den niedrigsten Menschen über sie setzen kann. Das ist der Traum vom Nebukadnezar. Ein grossartiger Baum, eindrücklich, gibt Nahrung vielen Tieren, vielen Menschen. Man erinnert sich vielleicht ein bisschen zurück an den ersten Baum im Paradies, dort, wo das Leben herkommt. Der Nebukadnezar, der Baum in Babylon, wo das Leben herkommt. Grossartige Sache. Und man kann sich fragen, wieso kann der Mensch nicht schlafen? Ja, jetzt, in dem Fall hat er wirklich einen konkreten Traum gehabt und der Daniel leitet ihn auch aus. Er wird gefällt werden, er wird sein wie Tier. Das ist eine harte Botschaft an Nebukadnezar. Und doch, meinte ich, das ist nicht nur, jetzt nur der Traum gewesen. Der Nebukadnezar hat nicht können schlafen, weil es Sachen gibt, die er irgendwie noch nicht unter Kontrolle gehabt. Es steht zwar, er ist ruhig gewesen und zufrieden, aber zumindest der Traum hat ihn grossartig beunruhigt. Das ist etwas, wo ich meinte, das jetzt niemand da innen auch erlebt. Weil wir nicht zu dem 0,0001% von der Menschheit gehören, oder von den heute glaubenden Menschen, die wirklich zuoberst oben angekommen sind. Ich glaube, wir wollen eher alle noch ein bisschen so sein wie der Nebukadnezar, aber wenn wir jetzt wirklich einen Star einladen würden, der bekannt ist auf der ganzen Welt, ein Justin Bieber, ein Bill Gates, nennen den, den ihr gerne hättet. Ich meinte, dann wäre es spannend, mit dieser Person zu reden. Kann auch so ein Mensch auch manchmal nicht schlafen? Wie gut tut es, können wir jetzt hier im Nebukadnezar ins Leben hineinschauen? Wir sehen wie das sich das 0,001% der Menschen anfühlt. Das ist ja so. Dann die Frage, lohnt es sich einfach nur danach zu streben, danach, was der Nebukadnezar hat, oder streben wir nach etwas anderem? Und wo machen wir die gleichen Fehler wie der Nebukadnezar? Und der Daniel, ich finde das faszinierend, er gibt ihm eben einen Rat. Er bleibt nicht still, er leitet ihm den Traum aus. Er sagt ihm etwas und das finde ich beeindruckend. Das ist eben genau das, was wir gerne wollen würden. Das ist das Ideal von den ersten drei Sonntag. Dass der Daniel nicht aufs Maul sitzt, sondern er sagt ihm die Wahrheit. Du stehst vor dem mächtigsten Menschen dieser Welt und du sagst ihm die Wahrheit. Eine Wahrheit, die keine Freude macht. Man könnte wählen, ihm zu schmeicheln, aber der Daniel sagt die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Sie steht in Daniel 4, 24. Er sagt, König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange gut gehen. Er sagt ihm also, du musst etwas ändern, es geht nicht weiter so. Mutig. Und wenn wir den Vers vorher lesen, sehen wir, wie es der Daniel macht. Er sagt ihm zuerst mal, König, ich wünschte mir, ich müsste dir das nicht so sagen. Aber ich muss es, weil es ist die Wahrheit. Ich staune, wie er es macht. Er sagt es mit Liebe und trotzdem sagt er die Wahrheit. Von dem würde ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Aber wir sind ja jetzt beim Nebukadnezar. Darum lesen wir weiter. Der Nebukadnezar, er will nicht hören. Er macht es anders. Und man könnte fast sagen, der Traum schlummert so ein bisschen vor sich hin. Und nach 12 Monaten kommt es so weit, dass wir Folgendes lesen. Ihr könnt es da mitlesen, 26 bis 27. Er steht auf seinem königlichen Palast, schaut auf seine Stadt, hob an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Da wären wir beim Thema angekommen. Ich, meine Macht, meine Herrlichkeit. Es kommt uns so eine gewaltige Ladung von Stolz entgegen, nicht? Wow, das ist mal ein stolzer Mensch. Ich, meine Macht, zur Ehre von meiner Herrlichkeit. Und wer könnte es ihm übel nehmen? Es stimmt ja. Es ist eine gewaltige Stadt. Schaut mal die Sachen an. Es hat nichts so gegeben, was so ausgesehen hat in seiner Zeit, wie das, was er geschaffen hat. Ein Reich, das so die bekannte Welt umschlossen hat. Und trotzdem, gehört er die Überheblichkeit? Gewaltig. Also, es geht vor allem um mich. Und vielleicht klingt es schon ein bisschen an, könnt euch selber mal überlegen, wo geht es in eurem Leben auch nur um euch. Da ist es so offensichtlich, der Nebukadnezar hat alles und es geht nur um ihn. Stolz ist etwas, wo ich davon überzeugt bin, das geht uns alle an. Stolz, da ist so brillant, wir sehen es vor Augen, es ist die Überheblichkeit, alles selber verdient zu haben. Man sieht, die Errungenschaft, die man hat im Leben, gewaltige Boote im Sinne beim Nebukadnezar. Ich schaue auch auf gewisse Sachen in meinem Leben, wo ich unglaublich stolz drauf bin. Oder zumindest einfach, ich könnte jetzt fragen, bin ich einfach dankbar, dass es so ist? Oder bin ich auch ein bisschen stolz drauf? Und da sehen wir es so schön. Wenn ich das so lese, dann klingt es nah. Hey, da habe ich dafür geschafft. Im Schweiß von meinem Angesicht habe ich das alles errungen. Schlacht um Schlacht habe ich geführt, dass es heute so ist, zu meiner Herrlichkeit. Stolz ist das Problem vom Nebukadnezar und ist Stolz auch unser Problem? Dass wir Mühe haben mit diesen letzten drei Predigten, weil es eben nicht alles so ideal ist. Stolz, wenn du alles geschafft hast. Stolz auf den Bereich des Lebens, wo es gut läuft. Und wir wollen auch heilig sein lassen. Wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir wollen uns von ihm leiten lassen. Das Leben zur Ehre von Gott führen. Meinte ich, das trifft auf viele, die da drin sitzen, dazu. Und wenn es für dich jetzt noch Bahnhof bedeutet, dann wartest du noch ein bisschen, kommst auch noch zum Zug. Stolz ist ein gewaltiger Stolperstein dazu. Wenn du stolz bist, dann kannst du die Sachen gerade abschreiben. Es funktioniert nicht. Und Stolz ist das Gleiche, wenn du überhaupt nichts am Hut hast mit Gott. Oder mit irgendeiner Macht, die grösser ist als der Mensch. Stolz macht auch dann in deinem Leben alles kaputt. Da musst du nicht dafür an einen Gott glauben, dass das so ist. Jetzt, weil der Nebukadnezar war auch nicht Jude gewesen, und er war auch nicht Christ gewesen. Und trotzdem hat es ihn kaputt gemacht, es hat ihn zerfleischt. Und jetzt gibt es die von uns, die denken, ja doch, ich kann mir den Spiegel vorhalten und tatsächlich, ich sitze da und ich entdecke in meinem Leben gewisse Momente vom Stolz. Und vielleicht sitzt du jetzt auch da drin und denkst, das geht mich überhaupt nicht an. Schau mal mein Leben an. Stolz können die sein, die etwas geschafft haben. Aber schau mal mein Leben an. Da ist nichts, wo ich darauf stolz sein könnte. Schau mal meine Situation an. Schau mal meine Familie an. Schau mal an, wie es mir gerade geht in meinem Geschäft. Auf was sollte ich stolz sein? Jetzt hat der Predigt über Stolz. Ich komme nächsten Sonntag wieder. Dann weiss ich immerhin, um was es geht. Stolz hat in allen Lebenslagen seine Finger im Spiel. Ob es gut läuft oder nicht. Wir machen zuerst das, was so klar ist. Wenn das Leben gut läuft, dann ist Stolz nachvollziehbar. Wir sehen, was wir prachtvoll gemacht haben. Wir haben eine Prüfung bestanden, wir haben Erfolg im Job, wir haben Kinder, die an Jesus glauben. Wir schauen zurück auf 70 Jahre Leben und sehen, heute bin ich da, wo ich bin. Und doch, ich glaube, es ist gut. In so einem Moment, ein bisschen Stolz, müssen wir uns fast eingestehen, das gibt es einfach. Irgendwie, da musst du wirklich ein Herz haben, das beim Herrn ist, dass du das nicht hast. Ich habe es mir verdient. Da, wo ich jetzt bin, das habe ich mir verdient. Nebukadnezar, schaut das an, was ich gemacht habe, das habe ich mir verdient. Das ist nicht einfach in meinen Garten gefallen und gewachsen. Ich habe etwas dafür da. Und jetzt machen wir die andere Seite. Wenn es schlecht läuft im Leben, was ist dann Stolz? Wenn es schlecht läuft im Leben, ist es ähnlich. Du sagst den Leuten, schau mal meine Situation an. Hey doch, da sind mir die Hände gebunden. Was will ich da tun? Was will ich aus dieser Situation machen? Nichts kann ich da tun. Was ich alles tragen muss. Stell dir vor, ich hätte viel mehr verdient. Hätte ich eine andere Situation, ich würde auch so dastehen wie du. So wie es mir gerade geht, das habe ich nicht verdient. Eigentlich liegt in meinem Leben mehr drin, wie das jetzt da gerade liegt. Hätte ich andere Voraussetzungen? Wenn du in ein reiches Haus geboren wirst, dann musst du ja nichts mehr machen, dann hast du ja alles, dann relaxed das Leben. Aber schau mal mich an, ich habe halt das Beste aus meiner Situation gemacht. Und jetzt sieht es so aus. Und das Motiv ist genau das Gleiche. Auch dann bist du da, schaust auf dein Leben und bist noch ein bisschen stolz auf das, was immerhin da ist. Und wenn du doch das Gefühl hast, das ist jetzt einfach schlecht, dann hast du vielleicht das Gefühl, du hast es nicht verdient, dass es besser wäre. Und der Verdienstgedanke ist so ein tiefer. Ob du jetzt stolz bist auf das, was du wirklich geschafft hast, oder ob du am Boden bist und sagst, ich habe es halt nicht verdient. Ja, ich meine, schau mal mich an, so einer wie ich verdient nicht mehr. Der Verdienstgedanke, egal ob es gut oder schlecht läuft, ich verdiene, was ich überkomme. Das ist Stolz. Stolz ist, wenn du das, was du hast oder was du gerne hättest, immer anhand von dem, was du verdient hättest, missest. Du kannst unglaublich stolz sein, wenn du nichts hast, in dem, dass du dir sagst, ich habe es auch nicht verdient. Das ist so entscheidend, dass man das versteht. Stolz im Sinn von Nebukadnezar basiert allein darauf, dass er sich alles, was er hat, zuschreibt. Seiner eigenen Kraft, er hat es verdient. Du kannst genau auf der Gegenseite sein vom Nebukadnezar. Nichts haben. Nichts. Du stehst da mit leeren Händen. und du hast das Gefühl, du hast es nicht verdient. Das ist auch stolz. Weil du hättest es gerne verdient oder du hast das Beste verdient, was gegangen ist, aber hast trotzdem nichts. Aber du schreibst es dir selber zu. Das Gegenteil davon ist Demut. Demut ist etwas unglaublich Schönes und unglaublich Herausforderndes. Wie kommst du zu einem Leben von der Demut? Während Stolz heisst, alles, was man hat, auf sich selber zu beziehen. Ob du es jetzt hast oder nicht, eben, es kommt nicht darauf ab, ob du jetzt Nebukadnezar heisst oder so wie du jetzt gerade heisst, ich in meinem Fall Toni. Alles, was man hat, auf das zu beziehen, was man sich selber erarbeitet hat, ist Stolz. Und das Gegenteil ist Demut. Der, der anerkennt, dass alles, was man hat, einfach ein Geschenk ist. Ob ich viel habe, ist es ein Geschenk, oder ob ich nichts habe, ist es ein Geschenk. Das ist Demut. Wie kann das gehen? Ich habe ein wunderbares Beispiel gelesen, das würde ich euch mitgeben, von Tim Keller, für die, die ihn kennen, ihr könnt eine Predigt mal von ihm noch hören. Sonst ist es egal, ich erzähle euch das Beispiel. Es ist das Bild von einem Künstler. Nehmt einen Maler, nehmt einen Komponist, ist egal, ein Künstler. Macht etwas Grossartiges. Im Sinn von im Bild von der Musik ist es am einfachsten. Ein Künstler schreibt, ein Bach schreibt ein gewaltiges Stück und du kannst es hören und du staunst. Wow, wie geniale Musik. Das rettet, das macht die Sachen lebendig. Und jetzt gibt es Leute, die führen das nachher auf und die kommen Komplimente über. Wow, wie fantastisch ist das. Und jetzt stellt euch vor, es führt jemand auf und die Leute haben alle keine Ahnung von Musik. Er führt das auf und es ist fantastisch. Johann Sebastian Bach, aber niemand weiß es. Er führt das auf, alle Leute machen ihm Kompliment. Wow, Dani, wenn ich gewusst habe, dass du so gut kannst predigen kannst. Und jetzt kannst du sogar noch so vom Sebastian Bach da seine... Wow, Mann, du machst ja fantastische Musik. Und ich sage, ja, ist fantastisch, oder? Habe ich gemacht. Habe ich gespielt. Was dann passiert ist, dass man ein Werk von jemand anderem sich selber zuschreibt. Ja, ganz offensichtlich. Wenn ich an das Klavier hinsitze und ein Stück spiele, wo ich... Das passiert nie, weil ich es nicht kann. Aber wenn das würde so sein, dann sitze ich dort und spiele jemand anderem sein Werk. Und in dem Moment, wenn ich nicht auch jemandem sage, hey, das habe nicht ich komponiert, dann begang ich Plagiat. Das heisst, man schreibt sich selber etwas zu, was eigentlich nicht man selber errungen hat, geschaffen hat. Wenn wir das Buch Daniel lesen, dann sehen wir, wie Gott alles in der Hand hat. Das war die erste Predigt. Der Herr hat dem Nebukadnezar den Jojakim in die Hand gegeben. Der Herr hat die heiligen Tempel gerade in die Schatzkammer von Marduk gelegt. Der Herr hat es da. Der Herr ist der Johannes Sebastian Bach. Der Herr ist der, wo etwas komponiert und wir spielen es nachher nur noch. Und jetzt haben wir hier einen Nebukadnezar, setzt euren Namen ein und man spielt es und ist unglaublich stolz auf, was man jetzt gemacht hat. Und in meinem Fall wäre es eben, ich sitze als Klavier und ich spiele nichts und es klingt schrecklich und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe es selber gemacht. Ich kann es nicht. Ich habe es nicht verdient, dass die Leute mir Lob geben. Das klingt auch wirklich schlecht. Aber was ich gespielt habe, ist nicht mein Werk, wenn ich Christ bin, sondern das von Gott. Und sogar wenn du nicht Christ bist, ist es so. Der Nebukadnezar, alles, was er hatte, hat ihm Gott in die Hand gegeben. Das, was der Nebukadnezar tun sollte, ist sagen, danke. Das ist Demut. Danke sagen. Danke sagen, alles, was ich jetzt habe, ist nicht von mir. Es ist schwierig. Ich meine, der Nebukadnezar ist einer, der ist selber auf den Kriegswagen gestanden, hat Schlachten errungen, hat gewonnen. Das ist nicht ein König, der im Schreibtisch gesessen ist. Und trotzdem, es ist nicht sein Werk, nicht seine Geschichte. Gott ist der Künstler. Gott ist der, der das Urheberrecht hat am Leben von dir, von mir, von dieser Gemeinde, von dieser Welt. Es gibt keinen Grund, zu sagen, ich habe es verdient. Und es gibt keinen Grund, zu sagen, ich habe es nicht verdient. Jetzt gibt es echte Demut. Das heisst, eben zu sagen, alles ist geschenkt. Es gibt auch die falsche Demut und die ist unglaublich deprimierend. Weil du kannst an dem Klavier sitzen bleiben und sagen, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Und du kannst es auch nicht ahnen, was dir jemand geben will. Du kannst durchs Leben laufen und sagen, es ist alles geschenkt, aber du nimmst es nicht an. Du kannst durchs Leben laufen und sagen, ich habe es nicht verdient. Und du bleibst einfach in dem Gedanken drin, du müsstest dir jetzt verdienen, dass du verdient hättest. Wie blöd ist denn das? Also echte Demut ist eben dann, wenn man das Geschenk annimmt. Wenn du nachher etwas in der Hand hast. Echte Demut heisst, ein Musikstück spielen und nachher geht die Ehre. Da kann man Freude haben an diesem Leben. Man kann Freude haben an diesen gewaltigen Palast. Das ist nicht das Problem. Kultur ist nicht das Problem. Der Nebukadnezar hat nachher mehr Herrlichkeit gehabt wie am Anfang. Die wunderschönen Gärten sind nicht das Problem. Die wunderschönen Gärten sind zum Problem geworden, weil der Nebukadnezar nicht Danke gesagt hat. Das heisst, der Nebukadnezar hat nicht die Stadt abbrennen und sagen, also gut Gott, nichts soll mir bleiben, echte Demut, ich will einfach nichts mehr haben, nur noch dich allein. Sondern sein Werk darf ihm bleiben, aber er kommt Gott zu. Im 1. Korinther 4, Vers 7 steht es wunderschön. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit? Als hättest du es dir selbst zu verdanken. Das gilt, wenn du nichts hast. Und das gilt, wenn du alles hast. Und da kommt der schwierige Teil. Im gleichen Wort, wo das steht, im gleichen Buch, wo das steht, steht auch, in Sprüche 16, Vers 18, Sprüche 16, Vers 18, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist heute noch ein Sprichwort und das stimmt. Bist du stolz, kommt der Fall. Und auch für das musst du nicht an Gott glauben. Das ist es so. Bei der einen kommt der Fall in dem Leben. Der Nebukadnezar ist gefallen, er ist zum Tier geworden. Irgendwann stehst du vor Gott und dann kannst du probieren, stolz zu sein. Aber es wird jemand vor dir stehen und sagen, dass du da bist, ist nicht dein Verdienst. Was ist unser Verdienst? In welche Familie bist du geboren? Hast du das selber ausgesucht? Was habe ich für Gaben? Habe ich mir die selber ausgesucht? Was kann ich dafür, dass ich ein bisschen gescheiteren Kopf habe wie vielleicht andere? Auch wieder ein Dümmerer wie noch andere. Was kann ich dafür, dass ich eine Schwester habe und nicht noch einen Bruder? Was kann ich dafür, dass ich in der Schweiz auf die Welt gekommen bin? Unglaublich viele Chancen. Was kann ich dafür? Es kann ewig weitergehen. Und ich schaue auf mein Leben und habe das Gefühl, ich habe es selber errungen. Im Daniel 4, Vers 30 lesen wir nachher, was passiert ist, wenn der Stolz so richtig greift. Wenn der Stolz greift, passiert Folgendes. Daniel 4, Vers 30. Er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Kraut wie die Rinder und vom Tau des Himmels wurde sein Leib nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt auch besonders anschaulich in der Bibel. Das passiert, wenn du stolz bist. Ich meinte, das stimmt durch und durch. Wenn du stolz bist, wirst du zum Tier. Ganz praktisch, bildlich. Wenn du stolz bist, wirst du zum Tier. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, echte Empathie zu zeigen. Ja, ein Tier, das ist jetzt schwierig, weil wahrscheinlich hat es unter euch Leute, die sehr gerne Tiere haben. Aber ich finde, bei den Büsis sieht man wirklich gut, wenn du heimkommst und traurig bist und dann kommt das Büsi so und schmeigt sich an dich hin, miauet noch lieb und nachher merkst du, es hat nur Hunger. Es ist mir eigentlich völlig egal, wie es dir gerade geht. Aber ein Tier kann ja, bei den Hunden ist es noch schwierig, die sind doch, ist doch der Freund der Menschen, wie auch immer. Aber Tiere können nicht Empathie zeigen, so wie es ein Mensch kann. Und bist du stolz, bist du nicht mehr fähig, Anteil zu nehmen am Leben von deinem Nächsten. Du siehst nur noch dich. Du wirst zum Tier, weil du einen Überlebens-Ego-Instinkt hast. Wenn irgendein Problem kommt, rennst du weg oder machst den anderen fertig. Das ist so, wenn ein Tier lebt. Und du bist unfähig, um dich zu freuen mit anderen. Ein Tier ist nicht Herr über die Situation. Es kann sich nicht erheben über die Situation, darauf reagieren. Entscheiden, reagiere ich auf den Druck mit Freude, mit Lobpreis oder reagiere ich auf den Druck mit Niedergeschlagenheit? Ein Tier ist bestimmt von dem, was aufs trifft. Wenn wir stolz sind, dann reagieren wir nur noch. Wir können uns nicht mehr darüber erheben, was da eigentlich abläuft. Und jetzt ist noch die Frage, und mit der will ich schliessen, wie überwindet man dann Stolz? Und wir lesen vom Nebukadnezar Folgendes. Das ist so, wie der Nebukadnezar Stolz überwunden hat. Ich würde euch gerne etwas anderes vorlesen, aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Der Nebukadnezar ist zum Tier geworden, im wahrsten Sinn vom Wort, und hat seine Augen zum Himmel gehoben, hat in den Himmel geschaut. Wir verstehen, das ist, auch wenn jetzt Gott nicht wie in der Kinderbibel im Himmel wohnt, aber man hebt seine Augen zu Gott. Wenn so schwer es dich ereilt im Leben, wie der Nebukadnezar, du hast vielleicht alles gehabt oder du hast auch nichts gehabt, aber du bist am Boden, du bist ein Tier, du bist stolz, du bist nicht mehr dich selber, könnte man fast sagen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du behaltest dein Herz in deiner Hand und es wird hart und du bleibst ein Tier, bis du stirbst. Oder du hebst deine Augen zu Gott und lässt dich verändern. Und das ist das, was Gott sagt. Er hat den Baum wohl abgeschnitten, ein herrlicher Baum. Leben für viele Tiere, Vögel nisten drin. Er hat den Baum abgeschnitten, aber er hat den Baum nicht ausgerissen. Gott schneidet manchmal Bäume ab im Leben. Aber er reißt sie nicht aus. Und jetzt kannst du da sein und sagen, ja, der bleibt jetzt ausgerissen, es ist alles schlecht und du wirst hart. Oder man macht es wie der Nebukadnezar und schaut auf in den Himmel und erkennt, du bist wahrer Gott, du hast alles in der Hand, wer bin ich, zum sagen, ich hätte mehr verdient, ich hätte weniger verdient. Alles, was ich habe, ist Gnade und ist ein Geschenk. Ich würde euch gerne sagen, wie man in den Himmel schauen kann. Ich weiss es nicht, aber macht es. Schaut auf Gott. Er wird euch verändern. Dazu muss man zwei Sachen eingestehen. Wir sehen es da. Man muss eingestehen, ich habe nichts Besseres verdient. Verdienst ist nicht der Weg zum Stolz zu überwinden. Ich meinte, das ist die Grundlage, um das Evangelium zu verstehen. Wenn du da sitzt und das Gefühl hast, eigentlich habe ich gewisse Sachen im Leben gut gemacht, wo ich Gott kann hinheben kann und sagen, Gott, du siehst das, ich gebe es dir hin, mach du noch das Bessere daraus, dann wirst du das Evangelium nie recht verstehen. Evangelium heisst, du hast nur das Gericht verdient. Das ist eine harte Botschaft, aber wir haben nichts, was wir Gott geben können. Du hast nichts verdient. Dass du auf dieser Welt bist, hast du nicht verdient. Dass du jetzt da sitzt, hast du nicht verdient. Du hast nicht verdient, können zu hören, können zu reden. Du hast nicht verdient, einen Job zu haben. Du hast nicht verdient, 70 zu werden. Du hast nichts verdient. Und das musst du aber ganz nah zusammennehmen mit dieser wunderbaren Botschaft davon, dass Gott nie den ganzen Baum ausreißt. Das ist Evangelium. Gott macht gewaltige Sachen, wenn man vor ihm steht und sagt, oh Gott, das ist deine Ehre. Alles, was da ist, kommt allein von dir. Und wenn das so ist, dann wächst ein Baum. Ich sage euch, das ist fantastisch. Beim Nebukadnezar lesen wir, seine Herrlichkeit ist grösser wie je zuvor. Er betet Gott an. Ich habe das jetzt nicht da drauf, aber ihr könnt es selber noch nachlesen. Die letzten Verse im Kapitel 4. Ein Lobpreis auf Gott. Wow. Es gibt nichts Besseres. Ich sage euch, wenn du erkennst, wie gut das Gott ist, dann hast du verstanden, was das Leben ist, wer Jesus ist, dass dein Stolz dich ins Grab bringt, aber nicht zu Gott. Das gehört ganz nah zusammen. Das Gericht, du hast nichts verdient, aber Gott gibt dir alles. Wenn du das zusammennimmst, dann entsteht Lobpreis zu Gott. Dann entsteht Sinn im Leben, dann entsteht ein liebevolles Herz, dann entsteht die Möglichkeit, um zurückzuschauen und zu sehen, ich bin nicht mehr stolz, aber es ist nicht mein Verdienst. Darum ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, der Einzige, der hätte stolz sein können, war Jesus. Er ist gekommen in die Welt, hat alles zurückgelassen im Himmel und Jesus hat nichts falsch gemacht. Und trotzdem ist er am Kreuz gelandet. Seine Herrlichkeit war ihm entkleidet. Er hat all seine Macht und seine Möglichkeiten zurückgelassen. Er, der Gott ist. Um den Preis zu zahlen für unseren Stolz, den wir nicht loslassen wollen. Wie fantastisch, ich habe gerade jetzt müssen nachdenken, ich meine, Palmsonntag, das ist genau der Verdienstgedanke. Da stehen ein Haufen Leute und erwarten den grossartigen Messias. Man sieht, wie Jesus einzieht und alle jubeln ihm zu. Das ist der Mensch, der ist perfekt, der hat nichts falsch gemacht, der wird uns retten, der wird Römer aus dem Land rühren. Das ist unser Retter. Auf den haben wir so lange gewartet, Verdienst. Das hat Gott verheißen. Wir sind ja sein Volk, wir haben es ein bisschen verdient. Und nachher stirbt der Mensch, der Gott, am Kreuz. In dem Moment ist alles weg. Das ist der Moment, wo die Leute sagen, ist nicht gewesen. Aber es ist der grösste Sieg von Gott. Weil er selber für alles gezahlt hat. Er hat den Stolz getragen, wo wir müssten vor Gott mal stehen und sagen, Gott, schau jetzt, ich bin stolz vor dir. Und dann sehen wir plötzlich, wie herrlich Gott ist. Dann hast du keinen Grund mehr zum Stolz sein. Jesus hat unseren Ignorant, unseren hochmütigen Stolz getragen am Kreuz, indem er niedriger geworden ist wie alle. Er als Gott. Und dann ist er auferstanden und gibt uns das Geschenk vom Heiligen Geist. Wenn der in unser Leben kommt, dann haben wir etwas, das unser Herz verändert. Gott, der in uns lebt, wo ich davon überzeugt bin, dass er es gut mit uns meint und nicht will, dass unser Herz hart wird. Gott ist der Autor von deinem Leben. Vielleicht sitzt du da und kannst das noch nicht glauben und vielleicht ist dir ein bisschen klarer geworden in dem Moment, was ich mega fest hoffe. Letzten Endes haben wir nichts verdient. Und wenn wir das sehen dürfen, dann dürfen wir Gott danken dafür, für was wir haben. Ob du viel hast, nichts hast, alles hast, es ist von Gott. Ich werde beten zum Schluss. Ja, himmlischer Vater, ich staune darüber, wer du bist. Und du siehst die schwachen Worte. Fragen sind viel mehr wie die Antworten in dieser Welt und doch bitte ich dich, dass du uns hilfst, dich zu sehen, so wie du bist. Ich danke dir für alles, was du auf dich genommen hast, dass du bis ans Kreuz gegangen bist, dass wir dürfen sehen, wie fest du uns liebst. Und letztendlich, ja, stehe ich da mit leeren Händen und bitte dich, dass du mich, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und dass du unseren Blick auf dich ziehst. Und wir dürfen sehen, was das Leben ist. Wir dürfen sehen, wer die Menschen sind um uns herum und dürfen dich sehen. Und
dürfen ein Wohlgeruch sein in dieser Welt. Ich danke dir für deine Treue und für deine Gnade, dass du das Gericht selber getragen hast. Amen.